Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, eigentlich hätten wir heute einen Videocast machen sollen, wie wir jungen Leute sagen, weil wir sitzen da am Schwarze, der Tennisprophet Andreas Thürieu und ich. Gibt es einen schöneren Ort, in Österreich sicher nicht, aber auf der ganzen Welt, als den Schwarze in Kitzbühel, bei so einem Wetter, wie wir es heute haben?
Schwere Frage. Für mich ist Australien fast gleich schön, gewisse Plätze, so 12 Apostel und so, aber auch in der Abenddämmerung, so wie heute. Und ich schwöre euch zu Hause und ich schwöre dir, lieber Jens, nachdem wir uns da auch jetzt Angesicht zu Angesicht und Ohr zu Ohr gegenüber oder nebeneinander sitzen, ich bin gestern geschwommen, genau in diesen Sonnenstrahl, der sich im Wasser spiegelt, und habe mir gedacht, wenn ich jetzt sterbe, es gäbe keinen schöneren Tod.
Das war unser Daily am Dienstag. Danke, Andi. Mehr wollen wir gar nicht wissen. Jo, es liegt eine Woche Rasentennis hinter uns, aber ich glaube, darüber willst du gar nicht reden, oder doch, Andi?
Ja, ich äußere mich ja gerne. Und es ist dieser Change vom Sand auf den Rasen auch für mich immer etwas ganz Besonderes. Allein der Atmosphäre wegen. Die ist nicht so schön wie da, aber es hat so was Eigenes, dieses Rasentennis, schon von der Akustik her früher. Ich habe ja unterscheiden können, akustisch Wimbledon von allen anderen Turnieren, weil das einfach ein anderer Klang ist, inklusive des Rasens, der natürlich viel absorbiert von dem Bump und so weiter. Aber das Rasen, das hat für mich so was Heiliges, wäre zu viel gesagt, aber es ist ganz was Eigenes für mich, so etwas Besonderes, quasi die höchste Adelsstufe des Tennis.
Ja, ich berichte aus erster Hand, wenn ich darf.
Gern.
Ich war am Samstag in Stuttgart, wunderbares Turnier, Hauptsponsor gewechselt, habe mit Edwin Weindorfer drüber geredet, jetzt ist halt Boss anstelle von Mercedes der Hauptsponsor. Und das waren die zwei Halbfinali, wie wir von Franz Grünedl und Gerhard Zimmer gelernt haben. Übrigens, Gerhard Zimmer, warst du schon bei Alex Christian einmal in seinem Kabarettprogramm?
Öfter, aber den Zimmer kann ich mich nicht erinnern, dass er imitiert hätte.
Genau, ich war am vergangenen Mittwoch in Wien beim Christian und dann wird plötzlich Thomas Muster nachgemacht, es wird Alex Antonitsch nachgemacht. Ich frage den Alex dann gleich, hast du das gewusst? Hat er gewusst, er kennt den Christian auch ein bisschen, und auch Gerhard Zimmer wurde nachgemacht. Und Gerhard Zimmer, vielleicht ist auch zu lang her, ich konnte ihn nicht ganz erkennen. Also einen Herzog erkennt man natürlich immer. Gut, aber das ist nur nebenbei, weil es mir gerade einfällt.
Ja. Also. Aber Zimmer ist schwer. Ich könnte zitieren, also nicht, dass ich jetzt seine Phonetik hinbekomme, aber ein paar Aussprüche. Der Ball tänzelt förmlich an der Netzbandkante. Ja? Und dann meine persönlichen Erlebnisse, so wie ich jetzt da neben dir sitze, was eigentlich in strengen Corona-Zeiten schon ein Frevel wäre. Ich bin ja beim Zimmer am Schoß gesessen, Jahrzehnte als Assistent in der Kabine. Und das Erste, weil er immer so nervös war, der hat sich in dieser Mini-Kabine
eine angeraucht.
Ja, habe ich das schon einmal erzählt?
Nein, aber
er hat sie eine, und zwar hat man es auf Sendung auch immer gehört, weil er so nervös war, dass er vergessen hat, wo er sie austastelt. Und jedes Mal, doch, der tastelt sie aus, hat sich eingetastelt und du hast gehört, tschick. Das war mal der Beginn der Übertragung und alle haben das Herz immer, man hört. Und dann hat er also begonnen, und aus dem Fußball weiß ich eine interessante Aussprache, nämlich Brozinski.
Einer der großen Kroaten dann später, die mit Jugoslawien und Ivica Osim 1990 bei der WM zu früh ausgeschieden sind, wie wir Freunde des jugoslawischen Fußballs sagen. So, pass auf.
Jetzt sitzen wir da am Schwarze und unterhalten uns über ein Zimmer. Gott hab ihn selig. Ich kann auch noch, weil es jetzt schon wurscht ist, auch Horst Kopf, Gott hab ihn selig, und es hat geheiratet der Mitarbeiter meiner Woche, kommende Wochenmitarbeiter, mein lieber Freund Karel Nowacek. Und ich weiß das ja nicht mehr, aber ich weiß, er hat hier den Horst besiegt und dann im Finale gegen den De La Peña verloren in Kitzbühel. Und wir waren dann trotzdem in London auf Feiern, und es gab keinen Morgen, weil es war dann schon morgen. Also das waren so die goldenen alten Zeiten, und das habe ich ihm mitgeteilt, nachdem er sich bedankt hat für die Gratulationen zu seiner Hochzeit. Und das hat mich sehr gefreut.
Ich glaube, Horacio de la Peña, Sieger 94.
Dann war es 94.
Bin mir nicht ganz sicher.
Du liegst gut. Ich würde das jetzt auch wetten. 94 ist eine gute Option.
So.
Wie kann man sagen, das waren noch Zeiten. Wobei der See war, der war schon, das haben wir heute auch schon festgestellt, für unsere trotz Flock-Ambitionen nicht wirklich sehr, müsste man ja das beschreiben. Das schaut noch immer so schön aus. Also man könnte eigentlich vor Romantik zu weinen beginnen.
Also es ist einfach grandios und wir fühlen uns sehr privilegiert, weil wenn man in den See einhupft und auf der einen Seite schaut man den Hahnenkamm auf, auf der anderen Seite, was natürlich noch begeisternder ist, gewissermaßen sieht man den Wilden Kaiser und wer ein gutes Auge hat, ein bisschen rechts davon auch noch das Kitzbüheler Horn. So, jetzt aber zu Stuttgart, wo ich am Samstag war. Und da waren zwei Spiele. Erstes Halbfinale. Pardon. Matteo Berrettini gegen Oscar Otte. War ein typisches Rasenmatch. Berrettini gewinnt in zwei Tiebreaks. Den ersten muss der Otte im Tiebreak gewinnen. Tut er dann nicht. Aber das ist das halt, was ich... Das war mir dann zu viel Rasen. Weißt du, sagst, das ist für dich die höchste Kunstform. Aber es hat so gut wie keine Ballwechsel gegeben. Und wenn doch, der Berrettini kommt zurück, erstes Turnier nach einer langen Verletzung, riskiert viel. Oscar Otte, eigentlich das richtige Spiel für Rasen, weil er sehr gut aufschlägt, weil da machen wir den Bällen nachgeht. Also ich glaube, Otte erste Runde Wimbledon will niemand haben, weil das ist ein ganz, ganz gefährlicher Spieler. Aber das war doch früher viel schlimmer, Andi. Zu Zeiten von Ivanisevic, wo du auch noch in Wimbledon wahrscheinlich dabei warst, da hat man das ja nicht anschauen können im Nachhinein betrachtet, eigentlich.
Ja, das stimmt. Das ist so die Herbert Prohaska-Antwort. Wobei ich dich ein bisschen korrigieren möchte. Also ich habe zuerst nicht gemeint, das Tennisniveau an sich, sondern allein die Konstellation und dieser Rasen. Und auch habe ich nur von Wimbledon gesprochen. Das ist so eine fast heilige Atmosphäre für mich gewesen. Da, mit dem Spiel gehe ich völlig, nur dazu als alter Flankengott und Aufsteller, ja, von der Return Lobs gespielt und hinten herum die Kugel tausendmal in die Höhe gestoßen hat, war ja das nie meine Tennis-DNA. Aber ich gebe dir recht, also das ist dann schon sehr fahrig und zerhackt und dann ist auch das fast eine Glücksspielsituation. Trifft jetzt einer den Return oder nicht? Also da reduziert sich es dann schon fast auf, nicht einmal mehr auf Intuition. Kann man sagen, der ist halt glücklicher, der hat den Riecher oder nicht. Und bin völlig bei dir, also schön. Es gibt Interessanteres zum Zuschauen. Ja.
Das zweite Match war dann, dazwischen war Doppel, wo Tim Pütz und Michael Wieners gegen Kevin Kravitz und Fabrice Martin gewonnen haben, ins Finale gekommen sind. Heute haben es dann, also am Sonntag haben es dann verloren gegen Pavic und Hurkacz. Wurscht, aber das zweite Halbfinale war dann zwischen Andy Murray und Nick Kyrgios und denke ich mir, lässiges Spiel, das schaue ich mir gerne an. Der erste Satz war auch lässig, aber das dann schon gemerkt. Und das ist halt das, was ich beim... Ich habe immer viel Verständnis für den Kyrgios aufgebracht, aber dann hat es mich dann doch verlassen, weil du merkst genau, okay, jetzt läuft es nicht so, wie es laufen soll. Und dann spielt er die Bälle durch die Beine, die völlig unnötig sind. Ich habe sehr genau beobachtet, wer dann gelacht hat. Das waren hauptsächlich ältere Herrschaften, die offenbar nicht wussten, dass Kyrgios das öfter macht. Und dann... Entschuldigung, wichst er einen Ball raus aus dem ganzen Clubgelände, völlig ohne Grund, dann haut er seinen Schlägerzahn noch im ersten Satz, redet mit dem Schiedsrichter. Was dann passiert ist, weiß ich nicht, weil während des zweiten Satzes habe ich ein Interview geführt und es kam was aus dem Publikum, was er als rassistische Beleidigung aufgefasst hat. Das geht natürlich, also da gibt es auch keine Entschuldigung dafür, aber schon davor, was er gemacht hat, ich weiß schon, aber darf in diesem Sommer nicht sagen, aber was er davor gemacht hat, ich sage, okay, wenn's nicht magst, dann komm einfach nicht. Mittlerweile, ich hab echt genug von Kyrgios, so lässig er spielen kann und schön, dass der Murray gewonnen hat. Also ich weiß nicht, wie es dir mit dem Kyrgios geht.
Naja, ich verstehe völlig deinen Zugang und ich habe das auch alles mitbekommen. Und ich habe gelesen jetzt, kann auch jeder nachlesen, seinen letzten Post auf Instagram. Und da ist er dann schon wieder sehr in Richtung Opfer unterwegs, nicht nur er. Er macht es ja geschickt, weil er natürlich alle Mischlinge, Schwarzen und was halt da so sozusagen seiner Meinung nach angefeindet wird, pauschal vertritt. Aber da ist er dann schon sehr in der Opferrolle und für mich überhaupt nicht authentisch. Warum? Weil quasi wenn einer, der selber mit Steinen wirft, und zwar unkontrolliert, ja, dann so empfindlich ist, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und in demselben Posting zu schreiben, im ersten Absatz, er ist ja jetzt in einer Entwicklung, wo ihm wurscht ist, was die anderen machen oder auch über ihn sagen, und dann eben genau darauf am Ende wieder hinzuhacken, wie böse und ungerecht doch alles sind, das passt für mich sowieso nicht zusammen. Also irgendwie, es ist zwar wohlfeil formuliert und man könnte, wenn man ihn mag, da auch ganz seiner Meinung sein, aber er widerspricht sich für mich und ist nicht authentisch. Und ich finde halt, ich habe auch lange Zeit solche Probleme gehabt mit mir selber. Das sind seine eigenen Probleme, die er nach außen überträgt, auch in puncto Empfindlichkeit, auch in puncto Reaktion aus dem Publikum. Es wird nie so sein auf der Welt, denk an den Davis Cup, dass der beliebteste Spieler dort auch im Ausland beliebt ist. Also musst du lernen, damit umzugehen. Und das bin ich wieder einmal bei meiner alten Nonar-Weisheit aus der mentalen Geschichte, wer das alles am besten ausblenden kann und mit seinen Emotionen am meisten im Reinen ist, so weit, dass sie ihn nicht in der Performance stören, der gewinnt am Schluss. Siehe Rafa Nadal, der spielt, entschuldige, einen Dreck, ja, hat aber dieses Mindset, das zu akzeptieren, geht weiter und auf einmal geht's wieder. Und da siehst du so einen Unterschied, worin sich der Kyrgios überhaupt irritieren lässt. Dass das alles Muster sind und solange er es nicht erkennt, egal woher die kommen, damit nicht umgehen kann, wird so sein, wie es ist. Und mir war er nie sympathisch. Ich habe nur früher auch schon, aus Gründen, die wahrscheinlich wieder in mir selber liegen, mit dem Köllerer kokettiert. A, als Grundrebell, ja, und B, es gibt ja auch positive Rebellen. Oder sagen wir rückwirkend, wenn wir uns den McEnroe schönreden wollen, der war ja auch ein, der Yannick Noah hat es einmal gesagt, Entschuldigung, der ist ein Arsch, aber wir nehmen den, der ist so, ist ein Typ und es nimmt ihn auch keiner mehr ernst, weil wenn es das alles ernst nimmt, hätte er keine Freunde mehr. Der war natürlich ungleich besser, aber ich kann mich mit dem Kyrgios auch nicht so sehr dann sein Schatzi abpuzzelt und sich menschlich gibt und, aber ich finde, da bin ich völlig bei dir. Da nützen auch diverse Sperren nichts. Und. Der soll spielen, wenn er glaubt, dass er spielt, wenn es ihn freut. Von mir aus nur mehr Rasen. Aber dann soll er sich auch zusammenreißen.
Und wo er bei mir dann eigentlich eh schon ausgeschissen gehabt hat, bevor das Match überhaupt begonnen hat. Aber
wie hat er das gemacht? Nicht einmal ich habe das geschafft.
Ja, pass auf.
Ich habe mich bemüht bei dir. Aber
Naja, es ist ja so. Also wer unfreundlich zu Kindern ist, das, sowas ja. funktioniert. Ja. Sowas funktioniert nicht so. Und man muss natürlich wissen, dass bei diesem Turnier in Stuttgart dort Ballkinder am Start sind, die das nicht hauptberuflich machen. Wer macht das schon? Also bei den US Open, wir können uns erinnern, früher, Andi, war das ja noch erlaubt, das waren ja wirklich, das waren erwachsene junge Männer und Frauen, die den Ball quer über den Platz gestuckt haben, großartig. So, und dann hat es ihm einen Balljungen gegeben, oder ich habe es gar nicht gesehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, der ihm den Ball nach seiner Diktion nicht gut genug zugeworfen hat. Und er hat sich dann wirklich über den Buben dort lustig gemacht oder über das Mädchen. Wie gesagt, das Mädchen ist in der Ecke gestanden. Ich habe nur gesehen, dass halt der Kyrgios dann ihm oder ihr gezeigt hat, wie sie den Ball zu werfen hat. Und da habe ich gedacht, wirklich, du tust immer so, dass du alle verstehst und immer die Unterprivilegierten und dann die Kinder sind das schwächste Glied in der Kette. Also bei aller Liebe. Das war nicht schön. Ja, gut, wir machen eine kurze Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, das Turnier gewonnen. In Stuttgart hat Matteo Berrettini wie 2019. Kleiner Unterschied zu 2019. Damals hat er kein einziges Mal sein Service abgegeben im gesamten Turnier. Diesmal schon. Murray gewinnt den zweiten Satz 7-5 im Finale. Und dann halt leider Murray die letzten zwei Aufschlagspiele, die er dann gemacht hat. Er war zwar mit Break schon hinten, wer weiß, ob er es gezogen hätte, gerissen, ich sage ja schon gezogen, ob er es noch umgedreht hätte. Gezogen gefällt mir gar nicht, aber das ist ganz, ganz neu jetzt im deutschen Sprachgebrauch. Also ich ziehe meinen gezogen zurück. Wahrscheinlich hätte er es nicht mehr gewonnen, der Murray, aber natürlich die letzten zwei Aufschlagspiele ist dann mitten bei 30-15 war es, glaube ich, und 5-3 Berrettini oder 4-2 Berrettini ist er behandelt worden am Platz, was ich auch, ja, gut, ging halt nicht anders. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres ist, weil Murray hätte nächste Woche Queens, ist ausgelost worden. Erste Runde habe ich vergessen, aber sollte er gewinnen, könnte er zweite Runde wieder gegen Berrettini drankommen. Und das, ich finde Murray schon eine schöne Geschichte, weil bei ihm sieht man halt, dass er Tennis spielen kann. Und du wirst das sicherlich gleich kommentieren wollen, aber es gibt ja einen spanischen Tennisjournalisten, der sehr, sehr gut informiert ist, und der sagt dann oder schreibt dann in der ersten, im ersten Satz von Murray gegen Kyrgios, is as much fun as we expected. Und ich habe den Tweet gelesen und stehe dort und sage mir, na, ist es nicht. Weil Kyrgios, es hat auch ganz wenig Ballwechsel gegeben, also wenn der Kyrgios aufgeschlagen hat, so gut wie gar keine. Und Murray hat viele Fehler gemacht und Kyrgios hat Fehler gemacht, war ihm nicht so viel fun. Aber ein kleines Lobeslied vielleicht, wie du magst, entweder auf den Berrettini oder auf den Murray oder auf Gorkan.
Naja, auf beide. Das ist die vierte Variante, die nehme ich dann gern. Auf beide, und zwar, weil der Murray, wie du schon erzählt hast, sehr anschaulich dann halt auch nicht mehr konnte. Und beim Berrettini muss ich sagen, das ist ein Comeback. Das ist ein Comeback. Also das ist natürlich der beste Fall eines Comebacks, ohne Erwartungshaltung wahrscheinlich, aber so kann es auch laufen, wenn man sehr, sehr lange Zeit nicht im Wettkampf war. Und insofern freue ich mich für ihn. Er hat mich nicht wirklich überrascht, weil diese beiden Waffen, die er immer hat, Aufschlag und Vorhand, dort sehr gut greifen. Stilistisch, wenn du mich fragst, von der Spielintelligenz ist unfair, aber von der Spielauffassung her und von der Leichtigkeit, wie es manchmal ausschaut, ist natürlich der Murray unerreicht, weil der auch zwischendurch herumschlapft, auch auf Rasen, aber das alles im richtigen Moment und nachher ist es dann genial und natürlich auch von Spiel zu Spiel an Selbstvertrauen gewinnt, und der hat jetzt auch wieder länger passiert, also auch da ist dasselbe Loblied zu singen, dass ich mich frage, woher haben die dieses Selbstvertrauen? Was ich am ehesten vermute, ist, weil sie halt sich überhaupt keinen Druck machen und einmal sagen, schauen wir, wo wir stehen. Und dann geht es schon, natürlich muss es schon im Training ganz gut gelaufen sein. Und dann geht es halt so dahin und dann hätte auch genauso gut Murray gewinnen können. Aber also für mich freut es, ich mag beide. Aber natürlich im Sinne eines, wie viel sozusagen Tenniszeit hat ja noch der Murray, wäre es schöner gewesen, er hätte gewonnen, aber jetzt sind wir wieder beim Hetivari-Effekt. Also ich würde sagen, ich für beide, also beide, bin von beiden angetan. Ja? Genauso wie übrigens vom Herrn Reithofen, wir haben, nicht der Harry Reithofer, aber ein gewisser Tim Reithofen, der Tim jetzt...
Fun Reithofen.
Entschuldigung, das Fun habe ich, ja genau. Das wäre so, als würde man zu mir Rieu sagen, wobei dann alle glauben würde, ich wäre der Geiger. Jetzt glauben alle, ich bin der Björn Borg jetzt, also das ist mir lieber. Aufgrund der Namensgleichheit fast. Aber um den schlechten Schmäh jetzt beiseite zu legen, was war die Frage?
Na, du wolltest dann was zum Sieger von Sertogenbosch sagen. Das lasse ich dir. Die lasse ich ja gleich. Nur zu Berrettini zwei Beobachtungen. Bitte. Ich habe nicht gewusst, was an der Hand operiert wurde, und stelle dann bei der Pressekonferenz die nicht besonders tolle Frage, ob man das irgendwie vergleichen kann mit dem Dominik eben. Dann kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen, weil Dominik ist am Handgelenk. Und bei ihm war es der kleine Finger, aber irgendwie, und das finde ich super, also Berrettini, ich war 2019, wie er gewonnen hat dort, und die Pressekonferenz hat er nicht viel gesagt, jetzt 2022, überragende Pressekonferenz, wirklich, also hat erzählt und hat gesagt, ja, also wie er den Schläger wieder genommen hat nach dieser Operation, es war am kleinen Finger, dass er operiert worden ist, da hat es eine Zeit gegeben, wo er kein, und zwar wirklich gar kein Gefühl in der Hand gehabt hat, und da hat er richtig, also ich meine, ich weiß nicht, ob er jetzt gesagt Angst gehabt hat, aber er hat echt Bedenken, ob das noch was wird. Und diese Zweifel zu überwinden, und wie du richtig sagst, er hat auch gesagt, er ist komplett ohne Erwartungen nach Stuttgart gekommen. Und lustig auch noch, was heißt lustig, aber gestern treffe ich dann die liebe Birgit Nössing, die für Servus TV kommentiert hat und sagt, ja, sie sagt schön, dass der Matteo wieder da ist, und ich sage, ja, super. Ich finde Berrettini finde ich auch großartig. Vor allen Dingen auf Rasen, weil da kann er seine Rückhand verstecken. Auf Sand. Das genau. Ist dann manchmal schon komisch, ja, genau. Wenn du dir denkst, wie kann jemand ohne Rückhand so weit kommen? Aber anyway. Und dann sage ich, ja, aber ein bisschen dick ist er worden. Und dann sagt die Birgit zu mir, ja, du bist nicht der Erste, der das sagt. Okay. Und dann denke ich mir, ja, er muss halt noch ein bisschen abtrainieren. Aber er gewinnt das Finale, geht aus seiner Box zurück zu Sascha Bandermann. Und das muss ich auch sagen. Der Sascha macht diese Encore-Moderation überragend. Also wirklich, weil der macht das für Leute wie mich. Manchmal ist diese Encore-Moderation für Leute, die das erste Mal, also zumindest ist mein Eindruck, die das erste Mal zum Tennis kommen und gar nicht wissen, dass da mit Ball und Schläger gespielt wird. Und Sascha, der macht das locker, der ist super informiert, war ja selber ein brillanter Tennisspieler. Also ist ganz, ganz groß. Anyway, und dann hebt aber Matteo, hebt so ein bisschen sein T-Shirt hoch und muss ich sagen, okay, So viel zu meiner These, dass da ein kleines Wamperl ist, da war keins. Also er scheint gut gerüstet zu sein. Magst du noch was sagen oder magst du was zum Tim van Reithoven sagen?
Nein, ich möchte ins Loblied über den Sascha einstimmen, der immer auch ein Sympathieträger war.
Ja, auf jeden Fall.
Also wirklich nett und wirklich gut und sich auch nicht so wichtig nimmt offensichtlich, obwohl er es ist, wie manch anderer. Und wie du völlig korrekt sagst, und weißt du, wie es mir fällt auch auf, gerade in Paris fällt mir das auf, bei den Amerikanern nicht, weil ein Kurier, ein Roddick, die wissen schon, wovon sie reden und wie sie reden. Aber auch unser geheiligter Mats hat mir in dieser Rolle nicht gut gefallen. Ich finde, der ist besser als Analysator oder wenn
er. Hat er expertiert? Hat er Co-Kommentator?
Nein, sondern ich meine, ich rede noch von Paris, wo er die Encore-Interviews gemacht hat. Und dort sind Ex-Spieler von Biolin angefangen, die ja nicht einmal eine Frage stellen, sondern die im geradebrechten Englisch dort sagen, it was a very good match. Und der kann sagen, yes. Also, das ist so für mich ein bisschen das krasse Gegenteil eines philosophierenden McEnroe oder eines Courier, wie man sie aus Australien kennt. Aber das nur nebenbei. Ansonsten wollte ich nichts mehr dazu sagen. Wir können jetzt auch, wenn du willst, eine der letzten Pausen einlegen. Naja, und dann rupfen wir ins Wasser und dann melden wir uns wieder.
Dann melden wir uns wieder. Naja, nur zum Van Reithoven. Ich habe mir das Finale ein bisschen angeschaut, weil ich nicht wusste, wie der spielt.
Ja.
Was mich dann immer ein bisschen enttäuscht, ich habe den Namen öfter mal in Challenger-Tableaus gelesen, also er war mir jetzt nicht ganz unbekannt. Aber und dann legt er diesen Run hin. Und dann schaut man natürlich, okay, der ist Nummer 205 und dann ein kleines bisschen überraschend, der ist schon 25.
Ja.
Das ist halt schade. Weißt du, wenn der Junge jetzt 18 wäre, dann würde ich sagen, es ist so auch natürlich eine geile Geschichte. Der gewinnt erste Runde gegen Ebden, zweite Runde gewinnt er gegen Taylor Fritz, dritte gegen Hugo Gaston, Halbfinale 7-6 im dritten Satz gegen Ogier Aliassime und im Finale gewinnt er 4-1 gegen Medvedev. Und im ersten Satz hätte er davor schon einen Break machen können, das habe ich nämlich gesehen. Mhm. Dann macht er es halt zum 6-4 und im zweiten ist Medvedev nicht mehr dabei. Übrigens auch komisch, Medvedev wird am Montag oder ist am Montag, wir senden ja trotzdem am Dienstag, aber ist am Montag Nummer 1 der Welt geworden und hat in dem Jahr noch kein Turnier gewonnen. Also alles ein bisschen komisch.
Ja.
Also ich finde, diese Geschichte von Tim van Reithoven wäre noch viel lässiger, wenn er 17 oder 18 wäre, ist er nicht. Trotzdem good for him. Er hat davor noch nie ein Match auf der ATP-Tour, ein Einzelmatch wohlgemerkt, gewonnen. Und ja, jetzt ist er, ich habe nicht geschaut, wo er gekommen sein wird, aber mit 250 Punkten lässt sich gut arbeiten.
Völlig richtig. Und jetzt sage ich dir was, wofür mich manche noch immer lieben, obwohl ich viel Blödsinn rede, aber ich ziehe die geistige Parallele. A, mit 25, B, in Herzogenbosch genau, hat ein gewisser Herr Eschauer einmal mit ähnlich schlechtem Ranking dort für Furore gesorgt.
Ein Linkshänder, oder? War der Eschauer der Linkshänder?
Nein.
Dann verwechsel ich ihn mit dem Wildschnick. Ich verwechsel ihn mit dem Herbert Wildschnick.
Ja, der war auch ein Rechtshänder.
Ja, dann verwechsel ich ihn doch nicht mit Herbert
Wildschnick. Aber der Wildschnick ist der sein Leben lang gespielt hat, fast wie der Julian Knoll, mit einem Hedgeschläger aus dem 25er Jahr, den es eigentlich nicht mehr gegeben hat und dann umlackierte. Nein, aber egal.
Haben wir nicht, irgendeinen Österreicher einen Linkshänder gehabt?
Ja,
ungefähr aus dieser Generation.
Kubek.
Nein, aus dieser Generation.
Ach so,
der dann nicht so gut, weil der Kubek war ja exzellent.
Ja, der Melzer war auch nicht so gut. Also der war nur Nummer 8.
Nein, den Jürgen meine ich, das gab aber in dieser Wildschnitt-Generation gab es irgendeinen Linkshänder, meine ich, mich erinnern zu können, der auch immer einen guten Aufschlag gehabt hat. Aber den kriege ich jetzt nicht zusammen.
Ja, nicht. Vielleicht fällt er uns noch ein. Aber was ich sagen wollte, ich sehe das sogar positiv, weil es ist ja im Prinzip wurscht, wann du dich entwickelst. Jetzt ist nur die Frage, ist ihm damit der Knopf aufgegangen oder bleibt das ein One-Hit-Wonder mit mehreren Siegen in einem Turnier, die er sich selbst vielleicht auch nicht erwartet, zugetraut muss er es haben, aber nicht so erwartet hat. Und ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, er hat ja sehr prominente Trainer gehabt, also da war da immerhin der Krajicek, Harhus und Igor Seisling, wer sich noch erinnert, der hat ihn jetzt. Also es ist ein später, ich will nicht sagen Komet, sagen wir eine Sternschnuppe. Und jetzt wird man sehen, ob sich das hält oder ob das eben eine Ausnahme war. Was kann der geschätzterweise? 150? Noch nicht, gell? So viel auch wieder nicht nach oben.
Das glaube ich schon, mit 250 Punkten, die du davor nicht gehabt hast.
Ja.
Wir werden das in einer Live-Recherche vielleicht machen, vielleicht aber auch nicht.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
So, jetzt sind wir mit unserem Mitarbeiter der Woche zurück und das ist Andreas Thürieu, der jetzt die Live-Recherche gemacht hat. Und wie viele Plätze sind es? Du hast gesagt 50.
Ja, ich sage nur, ihr habt alle recht, ich bin ein Trottel, es sind 99 Plätze. Also das hätte ich nicht gedacht, dass man so weit nach oben purzeln kann mit einem so einem depperten Turniersieg. Bei einem relativen, naja, ist kein Pimpel, ist er zwar 50er, du hast recht. Aber da sieht man, wie eng die Luft. Und eines wollte ich schon auch sagen, bemerkenswerterweise, während hier die Sonne untergeht und es gefühlt gleich 10 Grad weniger Lufttemperatur hat, der See hat nur 20, ist nicht. Aber ich war schon drin mehrmals.
Ich war halt auch drin.
Du auch,
also,
ja.
Das ist, aber war gut.
Und wir werden auch jetzt nach Sendung, werde ich noch einen Köpfler machen.
Ich nicht.
Nein, ich wollte sagen, da sieht man, wie eng eigentlich das Niveau beisammen ist, wenn du einen solchen klassischen Challenger-Spieler hernimmst, der halt einmal jetzt da für Furore sorgt und dann gleich das gewinnen kann, immerhin auch gegen die Nummer 1 der Welt, den dort aus den Böcken schießt, wie man so sagt. Da lade ich alle herzlich ein zum Salzburg Open, übrigens von 3. bis 10. Juli in der zweiten Wimbledon-Woche, einmal sich die kommenden Stars anzuschauen. Witzigerweise hat mir in die Hand zugesagt der Herr Novak die Nennung. Der steht nur jetzt nicht auf der Nennliste, dafür hat der Ofen, der gesagt hat, ich komme nicht, genannt. Also vielleicht haben die sich was ausgemacht, um alle zu verwirren. Es wird Österreicher also geben. Es wird aber auch wieder einen Fede Correa geben, einen Pedro Martinez, wenn man nichts sagt, mir hat auch nichts gesagt.
Doch, du warst letztes Jahr Finalist in Kitzbühel.
Sehr richtig, 45 in der Weltrangliste inzwischen. Also da sind durchaus gute Namen. Und natürlich kommt es nach Salzburg. Es wird auch der Peter Simonischek dort sein, den habe ich eingeladen. Der hat gesagt, er kommt gern. Vielleicht singt er uns den Jedermann vor.
Man weiß es nicht.
Nein, man weiß es nicht.
So, also, Mitarbeiter.
Ach so, jetzt habe ich es elegant umschifft. Da fährt übrigens gar kein Schifferl da.
Im Moment nicht. Nein, wir sind heute fast überfahren worden von so einem Elektroboot. Aber gut, also Mitarbeiter von Reithofen, ja.
Ja.
Haben wir wem anderen?
Ich habe es heute schon gesagt. Wer gut aufgepasst hat, weiß es. Es ist der Hochzeiter, der Herr Karel Nowacek, dem ich, glaube ich, zum zweiten Anlauf, vielleicht zum dritten, so gut habe ich nicht recherchiert, herzlich gratuliere und alles Gute wünsche, wirklich von Herzen. Und das erinnert mich an alte Londoner Zeiten. Wir zwar können das ja heute nachholen quasi, stellvertretend, wann du willst. Da wird immer gute Live-Musik geboten. Country Road und so, du weißt eh. Gut im Londoner.
Ja, war ich schon lange nicht mehr. Da bin ich jetzt auch schon nicht mehr alt. Ich bin zu alt dafür. So, das war's für heute.
Na, du hast noch keinen.
Ja, ich bin heute im Überlegen. Also wir wollen nicht verschweigen, dass Beatrice Haddad-Meyer ein Turnier gewonnen hat. Nämlich, glaube ich, in Nottingham war es. Und dass Veronika Kudermetova mal ganz elegant gegen die Sabalenka am Sonntag 7-6, 6-0 gewonnen hat. Dass Laura Siegemund zwei Turniere in Kärnten hintereinander gewonnen hat. Anaheim ein 25er, in Pörtschach das 60er. Und Pörtschach, das wisst ihr da draußen sicher auch, ja, eine der ja schon eine traditionsreiche österreichische Tennisstädte, oder? Jetzt wollte man schon Schluss machen, aber sag noch was zu Pörtschach.
Ja, unbedingt. Ich liebe Pörtschach, da war auch immer die Journalisten-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo ich also auch herumstoßen durfte. Und immerhin einmal den Titel errang, ein einziges Mal. Ansonsten war es so ein Turnier, wo ich hingefahren bin, im Wissen, da spiele ich drei Klassen schlechter, es war dann auch so. Damals habe ich noch nicht gewusst, warum das so ist, aber das ist ja nicht nur die Self-Fulfilling-Prophecy, Fulfilling, nicht Air-Filling, sondern Fulfilling, sondern das ist dann, was soll es anders sein, als wenn ich schon weiß, da triffe ich eine Kugel, wird es dann auch so sein. Aber nein, Pörtschach, sehr schön, reicht aber nicht heran, bei weitem nicht, auch durch die Betonkonstellation hier und diese Holzgeschichte in Kitzbühel, es ist einfach fantastisch, wirklich fantastisch. Kommt's alle nicht her, weil dann haben wir mehr Platz.
Word.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.